Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Eine Regelung aus dem ersten Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, genau genommen aus dem Referentenentwurf, wird Thema des heutigen Podcasts sein. Es ist der Paragraph 40a BDSG. Er trägt die Überschrift Aufsichtsbehörde gemeinsam verantwortliche Unternehmen und adressiert damit eine Herausforderung, die wir alle in Anbetracht von 18 zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden, 16 Bundesländer, 2 Aufsichtsbehörden in Bayern plus BFDI, also 18 Aufsichtsbehörden haben. Welche Herausforderung genau adressiert wird, ergibt sich direkt aus dem ersten Halbsatz der Regelung. Sind Unternehmen gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der Verordnung, Klammer auf, EU, Klammer zu, 2016/679, also der Datenschutzgrundverordnung, und mehrere Aufsichtsbehörden für sie zuständig, Komma, können die Unternehmen gemeinsam anzeigen, dass sie gemeinsam verantwortliche Unternehmen sind und deshalb für die von ihnen gemeinsam verantwortete Datenverarbeitung allein die Aufsichtsbehörde zuständig sein soll, in deren Zuständigkeitsbereich das Unternehmen fällt, das in dem der Antragstellung vorangegangenen Geschäftsjahres den größten Jahresumsatz erzielt hat. Das ist das, um was es geht. Also, wir können festhalten, dass die Herausforderung ist, mehrere Unternehmen, gemeinsame Verantwortliche, und dann sollen die sich, einer gemeinsamen Aufsichtsbehörde unterwerfen. Wichtig ist, das darf man nicht übersehen, anders als Artikel 26 soll der Paragraph 40 nur fakultativ sein. Die Idee ist grundsätzlich positiv, das möchte ich hervorheben, nur die Regelung selbst bin ich mir an mancher Stelle nicht so sicher, ob die wirklich eine Vereinfachung im Sinne der DSGVO zugegen hat oder ob sie eigentlich darauf zielt, den zuständigen Aufsichtsbehörden in erster Linie Umsatzzahlen zu den Unternehmen zu verschaffen, um sie dann in einem Sanktionsverfahren einfach verwenden zu können. Aus meiner Sicht muss man sich diese Regelung unter zwei Aspekten kritisch betrachten. Einmal aus dem Duktus und dem Regelungsmechanismus der DSGVO heraus und dann unter praktischen Aspekten. Und unter dem Aspekt möchte ich mal ein paar Aspekte aufwerfen. Die Regelung fängt an, sind Unternehmen gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der DSGVO. Aus meiner Sicht müsste das eigentlich heißen, sind Verantwortliche gemeinsam Verantwortliche? Ja, die Datenschutzgrundverordnung definiert in Artikel 4 Nummer 18, darauf stellt die Entwurfsbegründung auch ab, den Begriff des Unternehmens. An den Begriff des Unternehmens knüpft die Datenschutzgrundverordnung aber überhaupt keine Pflichten. Adressat von Pflichten sind der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter, der Datenschutzbeauftragte. Insofern wäre es tatsächlich hier dann, aber das klingt natürlich etwas komisch, zutreffender zu schreiben, sind Verantwortliche gemeinsam Verantwortliche. Dann wird formuliert gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der DSGVO. Da bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob da wirklich dann die Systematik der DSGVO richtig betrachtet wurde, denn Artikel 26 der DSGVO entscheidet nicht darüber, ob mehrere Verantwortliche gemeinsam Verantwortliche sind. Die relevanten Kriterien für die Frage, allein Verantwortlicher oder gemeinsam Verantwortliche, ergibt sich aus Artikel 4 Nummer 7. Und Artikel 4 Nummer 7 Alternative 2 regelt, wann von gemeinsamen Verantwortlichen auszugehen ist. wenn zwei oder mehr Unternehmen gemeinsam über Zweck und Mittel entscheiden. Der Artikel 26 ist hingegen in dieser Konstellation dann lediglich eine Rechtsfolge, aber nicht konstitutiv. Insofern müsste es dann wahrscheinlich sogar eher heißen, sind Verantwortliche gemeinsam Verantwortliche im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 Alternative 2 und mehrere Aufsichtsbehörden zuständig. Das nur mal so von der Regelungssystematik her. Darüber hinaus können wir dann der Entwurfsbegründung entnehmen, dass das Ansetzen an der Umsatzstärke ja ein Kriterium ist, das wir auch aus dem Artikel 83 kennen. Ja, Artikel 83 knüpft an den Umsatz des Unternehmens an und daher dann auch der große Streit schon, wird der Unternehmensbegriff im Artikel 83 genauso verstanden wie im Artikel 4 Nummer 18. Wenn man die Entwurfsbegründung heranzieht, muss man wohl sagen, der deutsche Gesetzgeber, zumindest derjenige, der den Referentenentwurf formuliert hat, geht davon aus, dass der Begriff Unternehmen in Artikel 83 im Sinne des Artikel 4 Nummer 18 zu definieren ist, also dem Rechtsträgerprinzip folgend und nicht im Sinne des Unternehmensbegriffs des EU-Kartellrechts, wohingegen ja die Aufsichtsbehörden gerade auf dem Standpunkt stehen, der Begriff des Unternehmens in Artikel 83 im Sinne des Erwägungsgrund 150 und nicht im Sinne der Definition des Artikel 4 Nummer 18 auszulegen. Das nur so am Rande, wenn man sich dann die Entwurfsbegründung mal anschaut und sie hinterfragen will, wie viel Datenschutzgrundverordnung da tatsächlich drinsteckt. Dann muss man natürlich auch sagen, das Kriterium der Umsatzstärke spielt in der Datenschutzgrundverordnung eigentlich nirgends eine Rolle. Ja, wir haben das KMU 250 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter. Die Umsatzstärke ist für die Regelungen der DSGVO, auch weder für die materiellen noch für die formellen, eine Größenordnung zur Beschreibung eines Anwendungsbereichs. Der Umsatz spielt eine Rolle im Rahmen der Sanktionen, aber auch nur dort. Ansonsten ist die Datenschutzgrundverordnung vom risikobasierten Ansatz geprägt. Insofern würde man ja doch annehmen, dass, wenn es um die Definition einer Aufsichtsbehörde gehen soll, die dann für eine gemeinsame Verarbeitung zuständig sein soll, die Aufsichtsbehörde sein soll, die für das Unternehmen zuständig ist, das dem Risiko am nächsten ist und möglicherweise und eben gerade nicht dem Umsatz am nächsten ist. Gerade das führt aber für mich ein Stück weit dazu, dass ich mir nicht schlüssig bin, ob es nicht doch nur darum geht, Umsätze offenzulegen. So, das sind so ein paar juristische Überlegungen. Dann mal ganz praktisch nochmal überlegt bei dieser Regelung. Ist es realistisch, dass Unternehmen, die zusammenarbeiten, sich wechselseitig ihre Umsätze zeigen, um dann gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, das ist das Unternehmen mit dem stärksten Umsatz und das darf es jetzt anzeigen? Ich meine, ich will jetzt hier gar keine kartellrechtlichen Fragestellungen anstellen. Ja, weder ob das offengelegt werden darf, um das so auszukungeln, noch ob oder was passiert, wenn sich die Unternehmen zusammengefunden haben für eine bestimmte Verarbeitung, alle haben sie ihren Umsatz offengelegt, dann hat man eine Aufsichtsbehörde ausgekoren, dann will sich an dieser Verarbeitung ein weiteres Unternehmen beteiligen, das aber seine Umsätze nicht offenlegen muss und nicht offenlegen will, dann ist das ja eigentlich dann außen vor, weil werden die anderen Unternehmen da mitspielen und dann plötzlich ihren Antrag wieder zurückziehen? Also, naja. Es ist der Antragstellung vorangegangen Geschäftsjahr größten Jahresumsatz. Also da haben wir schon einen anderen Fehler. Da wird von Antragstellung gesprochen, aber es ist ein Anzeigeverfahren. Ja, die Unternehmen entscheiden, zeigen dann an und damit wird die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde begründet. Da geht es nicht um einen Antrag, der noch genehmigt werden muss. Also insofern müsste man das hier dann tatsächlich auch ändern. Es geht um den, der jetzt Terminologie des Entwurfs Antragstellung vorangegangenen Geschäftsjahres den größten Umsatz erzielt hat. Also, welcher Umsatz ist das dann? Ist das dann der des Unternehmens im Sinne Artikel 4 Nummer 18 des Rechtsträgers, der Umsatz des Unternehmens im Sinne des Artikel 83, also des nationalen Umsatzes, des weltweiten Vorjahresumsatzes? Naja, spannend. Ich wäre jetzt mal geneigt zu sagen, da nur des Umsatzes des Vorjahres verwendet wird, der Unternehmensbegriff laut Entwurfsbegründung im Sinne des Artikel 4 Nummer 18 ausgelegt werden soll, also der des konkret mitwirkenden Rechtsträgers. Da haben wir eine Hilfestellung. Dann stellt sich die Frage, was ist, wenn weitere Unternehmen mitspielen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ihren Sitz haben? Ja, die können sich auf diese Regelung nicht berufen, denn diese Regelung kann natürlich nach dem Anwendungsbereich des BDSG und aufgrund der begrenzten Gesetzgebungskompetenz der Bundesrepublik Deutschland auch nur für Unternehmen gelten, die dann gemeinsame Verantwortliche mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland sind. Da schrumpft dann schon der Anwendungsbereich. Doch ganz ordentlich. Wichtiger Punkt ist noch, die gemeinsame Anzeige ist an alle Aufsichtsbehörden zu richten, die für die gemeinsam verantwortlichen Unternehmen zuständig sind. Und jetzt kommt's. Und muss die das umsatzstärkste Unternehmen nachweisenden Unterlagen enthalten. Das heißt, nicht nur das umsatzstärkste Unternehmen muss die Hosen runterlassen, sondern alle Unternehmen müssen in der Hinsicht die Hosen runterlassen. Da muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, wird das eine Regelung sein, die Relevanz erlangt? Würde diese Regelung hier auf die Unternehmensgruppe im Sinne des Artikel 4 Nummer 18 der Datenschutzgrundverordnung beschränkt werden, würde sich vielleicht nochmal ein anderer Spin ergeben, der an dieser Stelle dann tatsächlich auch Sinn macht. Also vor dem Hintergrund dessen, was wir hier an Vorgaben enthalten haben, bekomme ich so ein bisschen Zweifel, dass die Regelung, soweit sie bisher gestaltet ist, wirklich im Lichte der Datenschutzgrundverordnung und im Grundverständnis der Datenschutzgrundverordnung formuliert ist und wirklich nur eine Erleichterung für die Unternehmen enthalten soll und nicht nur eine Erleichterung für die Aufsichtsbehörden, die damit besseren Zugang zu den Umsatzzahlen bekommen sollen. Und die Kritik an der rein praktischen Relevanz habe ich ja schon angebracht. Ich komme aber auch nicht umhin, tatsächlich dann mich kritisch mit der Entwurfsbegründung auseinanderzusetzen. Dort fängt es dann auch schon an, die Norm knüpft an die in Artikel 26 der Verordnung geregelten gemeinsamen Verantwortlichen an. Ja, das ist zwar nicht falsch, aber nochmal, Artikel 26 ist die Rechtsfolge und nicht konstitutiv für die gemeinsame Verantwortlichkeit. Und dann geht es da weiter. In der Rechtsanwendungspraxis ist die gemeinsame Verantwortlichkeit ein Rechtsinstitut mit großer praktischer Auswirkung, mit großen praktischen Auswirkungen. Nach der Rechtsprechung des EuGH, und hier kommt dann Facebook Fanpages, Zeugen Jehovas und Fashion ID, ist der Anwendungsbereich der gemeinsamen Verantwortlichkeit sehr weit gefasst. Spannend. Das ist ja natürlich schon eine mutige Auslegung, wenn man berücksichtigt, und dazu gibt es auch den einen oder anderen Podcast von mir, dass tatsächlich der EuGH, die in der Entscheidung Facebook Fanpages und Zeugen Jehovas sehr weit gesteckte gemeinsame Verantwortlichkeit gerade in der Entscheidung Fashion ID wieder eingefangen hat. Was man zumindest feststellen kann, in der Diskussion der Aufsichtsbehörden nicht immer so sehr berücksichtigt wird, denn Sie wissen sicherlich auch, viele Schreiben der Aufsichtsbehörden beziehen sich vor allem auf Facebook-Fanpages und Zeugen Jehovas, aber die einhegenden Kriterien, die der EuGH in Fashion ID aufgestellt hat, bleiben auf der Strecke. Aber dann geht es in der Entwurfsbegründung weiter. Als Anwendungsfälle gemeinsamer Verantwortlichkeit kommen zum Beispiel in Betracht Doppelpunkt. Datenplattform, Unternehmenspräsenz in sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram, Xing, Stammdatenverarbeitung im Unternehmensverbund, konzernweites Customer Relationship Management oder Nutzung eigener Datenbestände für Werbezwecke Dritter. Also abgesehen davon, dass das schon in dieser Pauschalheit nicht in Bezug auf die Fälle zutrifft, muss man ja ganz klar noch einen Punkt hier auch erkennen. Es steht dem nationalen Gesetzgeber nicht zu, die Kriterien und die Anwendung der Regelungen über die gemeinsame Verantwortlichkeit in Artikel 4 Nummer 7 Alternative 2 verbindlich auszulegen. Diese Ausführungen könnten aber missverstanden werden, als ob der deutsche Gesetzgeber, und das noch pauschal, für diese Konstellation die Regelung so auslegt. Sie kennen das in der Anwendungspraxis alle, dann lesen Sie plötzlich in einem Schriftsatz einer Behörde, eines Gegners oder in der Anwendung von irgendjemand, ja, der deutsche Gesetzgeber hat aber in der Entwurfsbegründung zu § 40a geschrieben, dass die Nutzung eigener Datenbestände für Werbezwecke Dritter eine gemeinsame Verantwortlichkeit sei. Aber das ist ja gar nicht zutreffend. Also gerade an dem Beispiel beispielsweise ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit gerade eben nicht zutreffend. Aber in den anderen Beispielen auch, ja, Unternehmenspräsenz in sozialen Medien. Kann, muss aber nicht. Eine Stammdatenverwaltung im Unternehmensverbund. Ja, das kann eine gemeinsame Verantwortlichkeit sein. Es kann aber auch eine gesplittete Auftragsverarbeitung sein. Oder nur eine teilweise. Eine konzernweite Customer Relationship Management. Naja, in der Pauschalheit. Ja, das kann eine gemeinsame Verantwortlichkeit sein. Es kann allerdings auch ein anderes Konstrukt sein, in dem tatsächlich Alleinverantwortliche agieren, die einen jeweils isoliert beauftragten Auftragsverarbeiter dazu nutzen, tatsächlich eine Anwendung für sie zu fahren. Um was es mir an der Stelle geht, ist, dass der Gesetzgeber unberechtigt, weil er nicht berechtigt ist, eine Regelung der Datenschutzgrundverordnung auszulegen, anzuwenden, dann auch noch Pauschalkonstellationen, Datenplattformen, ja, dazu heranzieht, zu sagen, das sind gemeinsam Verantwortliche. Also da bin ich mir dann an vielen Punkten nicht so schlüssig, ob da nicht der Wunsch der Herr des Gedankens viel deutlicher zum Ausdruck kommt, nämlich dass man am liebsten diese Konstellationen pauschal als gemeinsame Verantwortliche betrachten könnte, von denen dann die Umsatzzahlen bekommt und dann zukünftig jemand hat, den man direkt auch greifen kann, wenn es einem nicht passt und dann auch sanktionieren kann. Wobei, hier muss man natürlich auch sehen, das funktioniert natürlich nicht. Ja, der Zuständige, der dort dann sich als dessen Aufsichtsbehörde, die dann allein zuständig wird, würde ja bedeuten, dass die Aufsichtsbehörde dann für alle anderen an der gemeinsamen Verantwortlichkeit auch zuständig würde, sowohl verwaltungsrechtlich, wenn es um Anordnungen Artikel 58 geht, Verwarnung geht, aber auch sanktionstechnisch. Selbst wenn die dann einheitlich zuständig würde, muss man immer noch sehen, wechselseitige Schuldzurechnung bei gemeinsamen Verantwortlichen, zumindest im Sanktionsbereich, gibt es nicht. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Regelung vom Ansatz her gut. Aber Sie haben es ja gehört, ich habe mich auch ein bisschen in Rage geredet. Ich finde sie im Text handwerklich nicht gut gemacht, weil ich den Eindruck habe, dass sie nicht aus der DSGVO heraus entwickelt wird. Und deswegen die Kritik am Duktus und an den Ansatzkriterien, was darauf schließen lässt, wenn sie nicht aus dem Duktus der DSGVO herausgemacht hat, dass mit ihr auch eine ganz andere Intention verfolgt wird. Und wenn ich mir dann die Entwurfsbegründung anschaue, welche Konstellationen hier zusammengefasst werden, die einerseits zum Teil nach meinem Verständnis überhaupt keine gemeinsame Verantwortlichkeit sind, aber jedenfalls nicht pauschal gemeinsame Verantwortlichkeiten sind, dann stelle ich mir schon die Frage, was die eigentliche Intention dieser Regelung ist. Und mit diesem Gedanken nach der eigentlichen Intention und ob sie uns in der Praxis wirklich weiterhelfen, die Regelung, wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des ersten Änderungsgesetzes zum BDSG und des § 40a BDSG Referentenentwurf. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören.
hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.